spannende Geschichte hier mit dem Galaterbrief. Und die passt auch voll rein so in die Abfolge der Gottesdienst. Gerade, denn wir haben ja letzten Sonntag, haben wir Taufgottesdienst miteinander gefeiert. Die, die dabei waren im Grünen, wir hatten einen Täufling, den Dominik Rese, der vor allem bekannt hat, dass er im Glauben an Jesus Christus Vergebung seiner Schuld und neues Leben gefunden hat. Und wir sind dann auch in der Predigt auch nochmal auf dieses Wort Gottes gehört und haben festgestellt, dass wir da oft viel zu kurz denken und dass wir oft so diesen Anfang mit Jesus so auf einen Punkt konzentrieren und sagen, ja, da geht's halt darum, dass Gott einmal so die Sünde wegwäscht und so den Zähler wieder auf Null setzt praktisch irgendwie und fast so, dann muss man sich hinterher wieder so alleine weiter durchwursteln und hoffentlich diesmal besser wie beim ersten Mal, weil da hat's ja nicht so gut geklappt. Haben festgestellt, dass es viel zu kurz gegriffen ist, weil Gott nicht nur die Sünde vergibt, sondern weil er neues Leben schenkt und damit nicht nur an einem Punkt was macht, sondern einen ganzen Prozess anfängt. Ein neues Leben, in dem er von Anfang an dabei ist, weil er nämlich durch seinen Heiligen Geist jetzt in mir wohnt und lebt. Das ist was grundsätzlich anderes als das, was vorher war. Und das hat Dominik bekannt, dass er das gefunden hat und wir haben uns mit ihm gefreut und vielleicht ist es ganz gut, da heute nochmal drüber nachzudenken. Vielleicht tut es auch ganz gut, wenn du selber das erlebt hast, wenn du es selber auch bekannt hast in der Taufe, dich nochmal zurückzuerinnern an diese Anfänge damals, wie das angefangen hat mit dir und Jesus. Das war ja auch nicht bloß so ein Punkt, wo du sagst, naja, historisch, das kann man alles festmachen am so und so vielten im Jahre des Herrn, ne, und so, ne, sondern da hat ja was Neues angefangen in deinem Leben. Vielleicht nochmal zurückzuschauen, was hat denn angefangen, was ist denn anders seither? Was heißt es denn, Gottes Geist lebt in dir? Wie erlebst du das? Oder was ist doch übrig von dem vom Anfang? Vielleicht kann man das ja aber wieder neu anfangen jetzt und sich schon mal allein anfangen, neu dran zu freuen oder zu erinnern, was da eigentlich angefangen hat bei mir. Deswegen habe ich dieses Ding auch Teil 2 genannt und genannt, wie es nach der Taufe weitergeht. Dann ist ja schön, bei der Taufe über neues Leben zu reden, aber hinterher muss man das neue Leben ja dann auch leben. Wie sieht das denn aus? Paulus ruft da mitten hinein in einem Galaterbrief, der durchaus ein bisschen ärgerlich geschrieben ist. Das habt ihr an manchen Formulierungen schon mitbekommen, wo Paulus die Sachen schon auf die Spitze treibt. Paulus ruft uns nochmal zu, Christus hat euch zur Freiheit befreit und zur Freiheit berufen. Das ist Grundlage dieses neuen Lebens. Wir haben letztes Mal aus dem Römerbrief gelesen, da hat Paulus das schon ausgeführt, im 6. Kapitel, dass wir vorher Sklaven der Sünde waren und jetzt in Christus zu einem freien Leben befreit sind. Und das ruft er hier auch nochmal den Galatern ins Gedächtnis. Jetzt muss man ganz kurz überlegen, wer sind eigentlich die Galater? Das hilft an dieser Stelle schon mal. Paulus hat ja, vielleicht habt ihr das noch irgendwo im Hinterkopf, ist von Gott berufen worden und hat eine ganze Reihe von verschiedenen Missionsreisen gemacht, in zunehmend größeren Kreisen. Durch ihn kam dann zum Beispiel auf seiner zweiten Missionsreise auch das Evangelium zum ersten Mal nach Europa, nach Griechenland ganz konkret. Seine erste Reise, die er gemacht hatte, die war noch ein bisschen kleineres Umfeld. Die war in einer römischen Provinz namens Kleinasien. Wir kennen das Ding heute unter dem Namen Türkei. Also wir denken bei der Türkei immer so an ein muslimisches Land. Tatsache ist aber so, ein Großteil der Gemeinden des Neuen Testaments waren in diesem Bereich der Türkei. Und Paulus hatte dann eine Reise unternommen durch den südlichen Teil der heutigen Türkei und hatte in jeder Stadt, wo er hinkam, hinterher Menschen hinterlassen, die sich für Jesus entschieden haben, die da angefangen haben, so eine kleine Gemeindezelle zu gründen. Oft war Paulus nur ganz kurz da, aber in dieser Zeit hat er sich bemüht, das Wesentliche von dem, was es heißt, Jesus nachzufolgen, weiterzugeben an diese Menschen. Und dann ging er weiter. Und dann haben die nach bestem Wissen und Gewissen versucht, mit dem, was sie gehört haben von Paulus, jetzt ihr neues Leben zu leben. Und dann ist in einigen Städten dort in Galatien, und so hieß dieser Teil der heutigen Türkei, ist was passiert. Da sind nämlich nach dem Paulus noch andere gekommen. Und die haben mitbekommen, ja, Paulus hat den Menschen, die vorher mit dem Gott Israels überhaupt nichts zu tun hatten, hat denen nicht nur vom Gott Israels erzählt, sondern auch, dass dieser Gott Israels einen Sohn hat, namens Jesus Christus, der versprochene Retter, der am Kreuz die Schulden der Menschheit getragen hat und in dem man Freiheit und neues Leben findet. Das hat Paulus den Menschen erzählt. Und jetzt kamen diese Menschen und haben gehört, ja Moment mal, aber Gott Israels, ja Leute, da müsst ihr euch klar sein, das heißt ja noch eine Menge mehr. Wenn ihr dem wirklich nachfolgen wollt, dann müsst ihr wissen, dieser Gott Israels, der hat seinem Volk, denen zu ihm gehören, Gesetze gegeben. Und zwar eine ganze Menge, über 600 Stück. Und da kann man jetzt nachlesen, Altes Testament gab es ja zur damaligen Zeit schon, da kann man mal nachlesen, was dieser Gott will. Der schließt einen Bund mit den Menschen, aber dieser Bund hat Bedingungen und wir erklären euch jetzt mal, wie diese Bedingungen aussehen. Und eine, in der man das ganz sichtbar festmachen kann, kam hier in diesem Text dann auch vor, war so als äußeres Zeichen der Bundes diese Beschneidung. Die Tatsache, dass man Jungs am achten Tag die Vorhaut vom Glied abgeschnitten hat, als äußeres Zeichen, da ist was anders, die gehören zu Gott. Muss man heute aus der heutigen Sicht gar nicht nachvollziehen können. Für die Menschen damals hatte das eine sehr große Bedeutung, ja, und war ein klares Zeichen, wir halten diesen Bund mit Gott ein. Und es kamen zu diesen frisch gebackenen Christen in Galatien, kamen jetzt die Menschen und sagten, ja, wenn ihr diesem Gott nachfolgen wollt, dann reicht es nicht nur zu sagen, ich glaube an Jesus. Das kann ja jeder sagen. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen einfach. Sondern dann fangt mal an. Und jetzt sind wir als erstes die Männer dran, die können sich jetzt alle beschneiden lassen. Und in der Zwischenzeit können wir mal drüber reden, was in den anderen 600 irgendwas Geboten dann noch drinsteht. Und als Paulus davon hört, ist er entsetzt. Und er schreibt also wirklich den ärgerlichsten aller Briefe, die Paulus jemals schreibt. Und Paulus kann durchaus ärgerliche Briefe schreiben, auch andere. Ja. Aber bei den Galatern, da ist er wirklich entsetzt. Und das hört man aus dem ganzen Brief raus, wie sehr das ursprüngliche Evangelium, das er dort gepredigt hatte, verdreht wurde. Und er schreibt nochmal an die Galater. Und er gebraucht starke Worte schon in den ersten Kapiteln dieses Briefes. Und er sagt, wenn euch irgendein Mensch, und sei es ein Engel vom Himmel, ein anderes Evangelium verkündet als das, was ich euch verkündet habe, als Evangelium von Jesus Christus, dann sei er verdammt. Und das ist ein sehr starkes Wort, das Paulus hier benutzt. Im dritten Kapitel schreibt er, und der Luther übersetzt es ganz nett und zivilisiert, ihr törichten Galater. Wer hat euch bezaubert? Ja, der Text im Griechischen ist nicht ganz so höflich, wie Luther das übersetzt hat. Ja, ich versuche jetzt mal einfach nicht eine zeitgenössische Parallele zu finden. Vielleicht hat die Volksbibel eine tolle oder so. Das habe ich jetzt auch gar nicht nachgetuckt. Aber er benutzt hier sehr, sehr starke Worte, um den Galatern zu sagen, wie dumm das ist, sich sowas einreden zu lassen, nachdem er doch gerade das Evangelium von Jesus gehört hatte. Und dieses Evangelium hieß, Christus hat uns zur Freiheit befreit. Das ist, was wir letzte Woche gefeiert haben mit dem Dominik. Neues Leben, nicht mehr Sklave der Sünde, sondern frei. Und dann dann fängt das neue Leben an und dann nimmt es so seinen Lauf und die Taufe ist vergessen, ist ein historisches Datum, geht alles so weiter und wisst ihr, dann passiert in ganz vielen Fällen heute noch genau das Gleiche, was damals in Galatien passiert ist, nämlich nachdem man dir erzählt hat, wie toll das alles ist mit Jesus und wie frei er dich macht und dass du dich unbedingt für ihn entscheiden solltest, dann hast du das wirkliche Leben, dann kommt so nach und nach das Kleingedruckte. Naja, dann nimmt man dich so ein bisschen beiseite und sagt, weißt du, es ist ja alles gut und richtig und ich bin auch so dankbar, dass du Jesus folgen willst, aber lass mich dir erklären, weißt du, wenn man diesem Jesus nachfolgt, dann muss man das schon so und so machen. Und es ändert sich nach Zeit und Ort und Menschen, woran das genau festgemacht wird. Beschneidung ist heute kein so ein großes Thema mehr. Wenn man in den Kolosserbrief reinschaut, gibt's ähnliche Themen. Da geht's dann um irgendwelche Speisegebote und irgendwelche Feiertage. Zu anderen Zeiten ging's um die Rock- oder Haarlänge der Frauen oder was auch immer, um Kleiderordnung im Gottesdienst und um die Frage, ob man als Christ zu einer Tanzveranstaltung und ins Kino gehen darf und was auch immer. Zu allen Zeiten Zeiten hat man irgendwelche plötzlich Regelwerke aufgestellt und erst erzählt von dem Jesus Christus, der frei macht und dann nach und nach doch noch eingeführt, dass es aber doch da noch ein Gesetz gibt, an das man sich gefälligst zu halten habe, wenn man diesem Gott gefallen möchte. Und damit, sagt Paulus, damit sind wir wieder voll zurück im alten System. Dann hast du wieder, jetzt sind es halt vielleicht keine 600 irgendwas Regeln, vielleicht sind es ja bloß 400 diesmal. Aber du hast wieder einen Katalog und wenn du den nicht abhaken kannst in deinem Leben und sagen, das habe ich alles gemacht, habe ich alles gehalten, dann hast du vor Gott keine Chance. Und vergiss damit völlig, was wir eigentlich längst gelernt haben sollten, aus der ganzen Geschichte des alten Bundes, was uns Paulus immer wieder vor Augen hält. Dass das Einzige, was man aus diesem Gesetz erkennen konnte, die Tatsache ist, dass Menschen das von sich aus sowieso nicht schaffen. Und dass es am Ende keinen gibt, der vor Gott dastehen kann und sagen kann, ich habe das alles gemacht, ich bin doch ein guter Kerle. Wenn Gott mich anguckt, dann kann er sagen, wunderbar, solche Leute suche ich. Sondern dass jeder beschämt dasteht und sagt, Herr, ich habe dein Gesetz nicht gehalten. Und es ist völlig egal, welchen Regelkatalog wir aufstellen. Es wird immer wieder zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und was wir längst gelernt haben sollten, ist, dass also das Einzige, was daraus hilft, Gottes Gnade ist. Gnade heißt unverdient. Heißt, Gott wendet sich mir zu, nicht weil ich alles richtig gemacht habe, sondern obwohl ich alles falsch gemacht habe, wendet sich Gott mir zu. Und er kommt und er nimmt mich raus aus dieser Schuld, aber er nimmt mich nicht nur aus der Schuld raus und sagt so, und jetzt versuchst nochmal, hier sind nochmal die Regeln und diesmal hältst du dich bitte dran. Sondern er macht mich frei und das ist ein Unterschied. Es gibt kein Gesetz mehr. Es gibt Freiheit in Jesus Christus. Und das ist das Erste, was man kapieren muss über dieses neue Leben. Und immer wieder fallen wir da zurück. Das ist so eine große Versuchung, wisst ihr, wir versuchen das immer wieder zu regulieren. Vielleicht wir Deutschen noch mehr als alle anderen, wir haben das ja irgendwie im Blut. Ich meine, wisst ihr, das geht ja nicht, dass nicht irgendjemand regelt, wie die Banane gekrümmt sein darf. Das kann ja nicht sein, dass man da jetzt plötzlich Wildwuchs zulässt und jede Banane ist anders gekrümmt. Da muss man eine Vorschrift drüber machen. Und dass jeder Christ sich plötzlich hier anders verhalten kann und wie er und sein Leben in Freiheit, das kann man nicht so irgendwie dahin wachsen lassen. Da müssen wir erstmal Normen aufstellen und alles. Und es ist außerdem auch viel einfacher. Das muss man auch mal wieder kapieren. Leben unter einem Gesetz ist viel einfacher, wenn dir jemand klar sagt, was du zu tun und zu denken hast. Dann musst du nicht erst überlegen. Dann musst du nicht durchdenken, was für Konsequenzen hat mein Handeln. Dann musst du dich nicht in irgendwelchen Werten orientieren, sondern du tust einfach, was man dir sagt. Das ist viel, viel einfacher für die Menschen. Denkt man zumindest. Und dann kommt Paulus und sagt, Leute, Gott macht euch frei. Und ja, Freiheit ist Arbeit. Aber Freiheit ist das, was Gott von Anfang an für die Menschen vorhatte und was er jetzt in Jesus Christus wieder neu herstellt. Gott macht mich frei. Es gibt kein Gesetz mehr in diesem neuen Bund mit Jesus. Was zählt, sagt Paulus, ist nur noch der Glaube, ein Glaube, der sich durch die Liebe erweist. Ja, und dann kommen dann so die Gedanken im pietistisch geprägten Württemberg gleich zweimal. Das ist ja ganz normal. Das klingt jetzt alles aber irgendwie zu einfach, oder? Ein bisschen zu billig. Ja, da kann ja jeder Christ werden, wenn das so ist. Vielleicht war das ja gerade Gottes Absicht, dass jeder Christ werden kann, wenn das so ist. Ja. Aber Paulus weiß natürlich um diese Gedanken und sein Argument geht durchaus weiter und er redet dann ab dem 12. Vers darüber, dass diese Freiheit jetzt natürlich gestaltet werden will. Wie fülle ich denn jetzt diese unbegrenzte Freiheit, die plötzlich vor mir steht, wenn ich kein Sklave der Sünde mehr bin? Und die Tatsache ist, das ist auch eine Erfahrung aus allen Zeiten, dass Menschen mit Freiheit nicht gut umgehen können. Wir haben ein Wort dafür, wenn es totale Freiheit gibt. Wenn keine Regeln und Grenzen und Gesetze mehr irgendwas sind, wir nennen das Anarchie. Und da kommen sofort die Bilder, was da dann alles passiert, wenn Menschen plötzlich Freiheit haben und jeder tun und lassen kann, was er möchte. Das ist in der Bibel nicht anders. Also wenn es ein Buch in der Bibel gibt, wo jeder tun und lässt, was er will, dann ist es das Richterbuch im Alten Testament. Da ist es nämlich mehrmals immer wieder durch das Buch wiederholt, der Schlüsselsatz, der diese 400 Jahre, die das Richterbuch erzählt, beschreibt. Ne? Grundzusammenfassung ist, und an jeder tat, wie es ihm recht war. So. Und das Ergebnis ist furchtbar. Das Ergebnis hat mit dem, was Gott sich vorstellt, überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist auch dem Paulus klar. Der sagt uns hier ganz klar. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und die Liste könnte man noch lange fortsetzen, was da alles passiert. Und damit muss man natürlich eigentlich feststellen, dieses Experiment ist ja, wenn man es so sieht, von Anfang an gescheitert. Das kann ja nur schief gehen, wenn es plötzlich kein Gesetz mehr gibt. Und wenn Menschen plötzlich frei handeln sollen, weil Christus sie frei gemacht hat. Das Ergebnis wird furchtbar sein. Dann wäre es doch vielleicht besser, das Gesetz des Alten Testaments wieder einzuführen. Das hat ganz viel Sinn in sich gemacht. Und wenn sich jeder dran gehalten hätte, wäre das eine gute Gesellschaft gewesen, wo man wunderbar miteinander zusammenleben können hätte. Aber Freiheit. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn mir klar wird, dass ich mich hier jetzt in einem neuen Leben befinde. In einem neuen Leben, das sich vor allem in einem Punkt ganz grundlegend von dem alten Leben von vorher unterscheidet. Und das ist die Tatsache, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in mir wohnt. Das ist ein Unterschied, denn das war vorher nicht so. Und hätte ich vorher versucht, Freiheit zu leben, und ich habe es ja zumindest die Illusion von Freiheit gelebt, dann wäre genau das, was Paulus gerade aufgezählt hat, wäre das alles rausgekommen. Aber heute ist der Geist Gottes in meinem Leben und der will mir helfen, diese Freiheit, die Christus mir schenkt, zu gestalten. Helfen ist da ein ganz wichtiges Wort. Der wird mich nicht dazu zwingen. Ich bin jetzt kein Roboter geworden, keine Marionette Gottes, die jetzt gar nichts mehr anders tun kann als immer das Richtige und Gute. Das wäre ja auch keine Freiheit. Wenn Gott jetzt halt meine Hand bewegt und meine Lippen und meine Gedanken steuert und alles, mit von Freiheit kann da keiner mehr reden. Das wäre Gehirnwäsche, wäre das. Das macht Gott nicht. Gott bietet mir seine Hilfe an, durch den Heiligen Geist. Der möchte mir gerne mit mir gemeinsam diese Freiheit gestalten. Der möchte mir gerne zeigen, was der richtige Weg ist. Und nicht nur das zeigen, sondern dann auch helfen, diesen Weg zu gehen. Der möchte gerne in meinem Leben Veränderung schaffen, dass die Dinge, die, wenn man sie einfach so laufen lässt, in die Katastrophe reinführen, dass die Dinge in die richtige Richtung zum Guten führen. Die Frucht hingegen, schreibt Paulus, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das könnte durchaus rauskommen, wenn dieser Geist Gottes die treibende Kraft in meinem Leben ist. Aber dazu braucht es immer wieder neu eine Entscheidung in dieser Freiheit, die Gott mir gegeben hat, in jedem Moment neu zu entscheiden, ich will jetzt nicht meinen eigenen Wünschen, Impulsen, meinen Vorstellungen folgen, was ich kann, wenn ich frei bin, sondern ich will ganz bewusst alles auf diesen Geist Gottes setzen, mit ihm mein Leben gestalten. Da kommt dann plötzlich, wenn man darüber nachdenkt, auch mal wieder neu dieser Begriff Sünde ins Spiel. Viel zu oft denken wir nämlich, dass Sünde sich nur dadurch definiert, dass ein Gesetz übertreten wird und dass man ja gerade deswegen auch diese Gesetze braucht, um das überhaupt messbar zu machen. Ja, ab wo ist denn Sünde? Na, hier ist die Grenzlinie und wenn ich noch auf dieser Seite bin, ist sicher und in dem Moment, wo ich einen Schritt drüber mache, da ist Sünde. Aber dazu brauche ich erstmal eine Linie. Sonst ist es ja völlig willkürlich. Da haben wir aber den biblischen Sündenbegriff völlig falsch verstanden. Denn in der Bibel geht es bei Sünde nicht zuerst um Regelübertretungen, sondern es geht um eine Ausrichtung. Es geht um eine Herzenshaltung. Es geht um die Richtung, die ich meinem Leben gebe. Wörtlich heißt Sünde am Ziel vorbei. Und wenn du anschaust von Anfang an die berühmte Geschichte vom Sündenfall, Wo das anfängt mit dem Problem der Sünde, ist von Anfang an das Grundproblem, das hinter all den Grenzüberschreitungen, den Regelübertretungen steckt, das Grundproblem, dass Menschen nicht danach fragen, was Gott will, sondern dass Menschen sagen, ich mache einfach das, was ich für richtig halte. Ob das jetzt ist, in eine Frucht reinzubeißen oder was völlig anderes ist im Leben, zu sagen, ich bin unterwegs, ich treffe meine Entscheidungen, sonst hat da niemand was zu sagen, Gott braucht mir auch nicht fragen, ich kann das selber. Das ist der Kern von Sünde. Darum geht's. Und da brauche ich nicht erst ein Gesetz dazu. Das kann ich hier in Freiheit genauso sehen. Da habe ich jetzt die Entscheidung. Christus macht mich frei. Und ich kann jetzt sagen, ich tue das, was ich denke. Oder ich kann sagen, ich frage, was Gott denkt. Ich tue das, was mir gut erscheint. Oder ich lasse mich von seinem Heiligen Geist leiten. Gott möchte mir durch diesen Geist helfen, meine Freiheit zu gestalten, weil Freiheit sonst in der Katastrophe endet. Aber mit diesem Geist Gottes Freiheit etwas Wunderbares und Herrliches hervorbringen könnte. Und dann geht's in das sechste Kapitel rein. Na, theoretisch geht's jetzt hier auch weiter, aber praktisch offensichtlich nicht. Weil dann landen wir natürlich an dem Punkt, wo wir alle immer wieder hinkommen, dass das mit der Freiheit dann doch nicht immer so gut funktioniert und dass ich halt auch mal die falsche Entscheidung treffe. Viel zu oft die falsche Entscheidung treffe. Dass ich als Mensch durchaus geprägt bin von meinen alten Gewohnheiten. Und früher war das ja auch ganz in Ordnung. Früher habe ich immer so entschieden, wie ich dachte. Das war ja mein Lebensmodus vorher. Und das jetzt so auf einen Schlag immer zu ändern, das fällt uns nicht leicht. Da kommen die alten Gewohnheiten immer wieder durch. Und da sind wir ganz schnell dabei, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sagen, du, das war jetzt nicht in Ordnung. Und uns zurecht erweisen und alles. Und dann kommt dieses sechste Kapitel mit diesem ganz berühmten neutestamentlichen Vers, einer trage des anderen Last. Und es ist ganz spannend, dass dieser Vers ausgerechnet in diesem Zusammenhang steht. Und zwar ganz konkret in dem Zusammenhang von Fehltritten, von Dingen, wo wir schwach werden, von Dingen, wo es mir doch nicht gelingt, so fest und treu zu Gottes Richtung zu stehen, wo mich mein altes Ich dann wieder irgendwie überkommt. Da hinein schreibt Paulus, einer trage des anderen Last. Und er beschreibt eine Gemeinschaft, er beschreibt eine Familie, die miteinander unterwegs sind in dieser Sache. Und zwar nicht jeder mit dem Holzhammer am Gürtel, zu sagen, wenn der andere was falsch macht, dann gibt's gleich mal kräftig eins drauf. Sondern die unterwegs sind, um einander zu tragen, gerade an den Punkten, wo sie schwach sind. Um einander zu helfen. Und da, wo der andere ins Stolpern kommt und ins Strauchen kommt, ihn wieder aufzurichten. Und zu sagen, du, lass uns doch mal ganz ehrlich reden. Und wir wissen um unsere Schwächen gegenseitig. Du hast deine und, ganz wichtig, ich habe meine. Ich bin da ja auch nicht besser. Aber lass uns doch ausmachen, dass wir einander miteinander helfen in den Bereichen, wo wir schwach sind. Und wenn ich in dem Bereich schwach bin, dann würde es mir helfen, du würdest mich da begleiten. Du würdest mir vielleicht helfen, du würdest mich daran erinnern vielleicht, wenn die Situation kommt, zu sagen, hey, schau mal, das ist doch dein Schwachpunkt. Denk jetzt dran, mit Gottes Geist zu handeln. Du würdest mir Mut zusprechen, du würdest für mich beten, du würdest mich begleiten. Du würdest vielleicht manchmal auch helfen, dass ich gar nicht so dumm bin, mich in manche Situationen zu bringen. Und wenn ich dann doch fall, dann würdest du mir nicht sagen, ach, war doch gleich klar, dass du das nicht auf die Reihe kriegst. Sondern würdest du mir wieder aufhalten und würdest sagen, gemeinsam kommen wir jetzt zu Jesus. Und Jesus wird dir auch heute, wird dich wieder annehmen und wird dich vergeben. Und du würdest mit mir beten. Und du würdest sagen, Herr, ich danke dir, dass wir als deine Kinder beide mit unseren Schwächen vor dir stehen dürfen. Und dass du jetzt vergibst. Du würdest mich ganz behutsam, auch in dem Moment, wo der Feind dann mir einreden will, dass Gott mit so jemand wie mir eh nichts mehr anfangen kann, und das macht er ja gerne und gut, würdest du mich an der Hand nehmen und würdest mir zusprechen, dass Gott mich doch noch annimmt, und würdest mich da, wo der Feind mich wegziehen will vor Gott mit diesem blöden Argument, würdest du mich behutsam zurückziehen zu Gott. Das ist die Familie, von der Paulus hier schreibt, wo einer des anderen Last trägt. Das ist ein Teil von dem, was es heißt, zu lernen, mit dieser großen Freiheit Gottes umzugehen. Mit einer Freiheit, die so unvorstellbar groß ist, dass wir alle oft Probleme haben, damit überhaupt richtig zu leben. Eine Freiheit, die geprägt ist von dem Heiligen Geist, der uns helfen möchte, aber wo Gott uns eine Familie auf die Seite stellt, die mir hilft, seinen Weg zu gehen. Und ich finde, das ist vielleicht die Stelle, wo das Kapitel am allerspannendsten, der Text am allerspannendsten wird, wo ich mich nämlich hinterfragen lassen muss, wo wir uns hinterfragen lassen müssen und zu sagen, sind wir so eine Gemeinschaft? Sind wir so eine Familie? Bin ich bereit, diesen Weg mit dem anderen zu gehen? Bin ich bereit, diese Stelle einzunehmen von dem, der da trägt und der da aufrichtet und der da hilft und der nicht richtet und Gesetzesmaßstäbe anlegt und dem anderen die Leviten liest? Das ist übrigens ein sehr biblischer Begriff, ne? Denn die Leviten sind ja gerade so der Kernpunkt des Gesetzes so mittendrin. Ne? Bin ich bereit, dieser Freund und Bruder zu sein, dem man vertrauen kann, dem man sich anvertrauen kann mit seiner Schwäche? Ich glaube, das ist eines der grundlegenden Kennzeichen ist von der Gemeinde, wie Gott sich die vorstellt, dass man genügend Vertrauen zueinander haben kann, dass man ganz offen über seine Fehler reden kann. Dass man nicht so tun muss, als würden die nicht existieren, weil man sich sonst bei den anderen immer blicken lassen kann. Sondern dass man ganz offen damit umgehen kann, in dem Wissen, wir haben alle diese Schwächen und diese Fehler. Und wir können uns gemeinsam helfen, mit Gottes heiligem Geist dann noch mit dabei, diese Dinge zu ertragen. Neues Leben. Das sieht ganz schön anders aus wie vorher. Es ist ein neues Leben, das Gott schenkt, geprägt von seinem Heiligen Geist, geprägt von einer unglaublichen Freiheit, die vorher nicht da ist und die Gott mir helfen möchte zu füllen und zu gestalten. Und dazu hat er mir Geschwister auf die Seite gestellt, die da auch einen Teil davon sein könnten, dazu beitragen könnten. Stellt euch vor, wie genial dieses neue Leben sein kann mit diesem Gott. Lasst uns beten. Jesus, heute ist keine Taufe. Aber wir feiern heute neu das neue Leben in dir. Für viele von uns ist der Anfang davon schon lange her. Manches ist ein Stück weit auch zurückgetreten, vielleicht fast in Vergessenheit geraten, wie das mal angefangen hat, auch mit der Begeisterung über das neue Leben in dir. Gerne wollen wir diese Begeisterung wieder auspacken, wollen neu dazufinden, zu feiern, was du Gutes an uns tust, zu feiern, dass du uns wirklich frei machst. Dass wir nicht mehr in Sklaverei und Zwängen und Gesetzen stehen, sondern in einer Freiheit vor dir stehen können, einer unendlichen Freiheit, die gestaltet werden kann mit deinem Heiligen Geist. Und nach dem strecken wir uns heute Morgen neu aus, weil er doch da ist und weil du versprochen hast, durch ihn zu wirken in unserem Leben. Und wir möchten gerne, Heiliger Geist, möchten gerne erleben, wie diese Frucht, die du bringst, bei Menschen, die sich ausrichten nach dir, wie die zum Tragen kommt und wie die aufgeht und blüht und wächst in unserem Leben. Wie du uns veränderst und wie statt dem, was passiert, wenn wir selber versuchen, Freiheit zu leben, statt dieser Katastrophe, in die wir immer wieder uns selber reinmanövrieren, wie stattdessen echtes Leben stattfindet, wo all diese göttlichen Eigenschaften wachsen in unserem Leben und sichtbar werden. Und wir möchten auch nicht nur alleine beten heute Morgen, sondern wir beten ganz bewusst als Geschwister, als Gemeinde. Und wir bitten, dass du uns zusammenschweißt zu einer Gemeinschaft, zu einer Familie, die sich gegenseitig trägt, die sich durchhilft, gerade in diesen schwachen Momenten, wo es schwierig ist, Freiheit zu leben. Die sich unterstützt und ermutigt und immer wieder zurückbringt zu dir, die miteinander betet und miteinander kämpft und miteinander wächst auf dich zu hin. Wo einer wirklich des anderen Last trägt. Und auch dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, heute Morgen und wirke du an uns. Komm du, verändere du uns. Komm du und lass dieses neue Leben nicht einschlafen, sondern in seiner Fülle wahr werden in uns. Amen. Und jetzt kommt das.